Herzlich begrüßen und natürlich auch alle, die jetzt über Livestream zugeschaltet sind, herzlich willkommen. Das Thema heute Abend, Qumran und die Geheimnisse der Schriftrollen vom Toten Meer. Es ist einfach so, wenn man einen Vortrag sich anhört, versteht man ihn besser, wenn man weiß, wie er aufgebaut ist. Das geht mir auch in der Musik so. Wenn ich eine Sonate höre, dann ist das hilfreich zu wissen, dass es eine Sonate ist. Und dann weiß man, erstes Thema, zweites Thema, Durchführung, Reprise, Coda. Und dann versteht man das Stück auch besser. Und so ist es eben auch mit Vorträgen. Die Struktur ist jetzt hier nicht eine Sonate, sondern ich möchte zuerst eine allgemeine Einleitung, das Thema Qumran geben. Und dann werden wir uns erstens mit der Gemeinschaft von Qumran oder Sekte von Qumran beschäftigen. Es geht dann weiter um die Editionsarbeit der Schriften von Qumran, wie die eben in Büchern herausgegeben worden sind und weltweit zugänglich gemacht wurden. Dann geht es um das Thema grundsätzlich Überlieferung des Bibeltextes. Und schließlich und viertens wollen wir uns auch noch mit messianischer Prophetie in Verbindung mit Qumran auseinandersetzen. Und der letzte Abschnitt behandelt das prophetische Drama der Rollen. Ich erkläre nicht, was das ist. Es soll ja auch noch ein bisschen Überraschung geben. Man kann ohne zu übertreiben sagen, Qumran, die Entdeckung von Qumran war eine der größten archäologischen Entdeckungen des 20. Jahrhunderts. Worum geht es? Man hat Zehntausende von biblischen und auch außerbiblischen Fragmenten entdeckt. Und zwar in 11 verschiedenen Höhlen. Vielleicht haben Sie gehört, vor kurzem wurde noch eine 12. Höhle genauer untersucht. Und zwar ein guter Bekannter von mir hat das initiiert und leider haben sie keine Schriftrollen da mehr gefunden. Also darum, es bleibt in 11 Höhlen. Hat man biblische Fragmente und außerbiblische Fragmente gefunden. Und in Verbindung mit diesen Höhlen hat man auch die Ruinen einer religiösen jüdischen Gemeinschaft erforscht. Für die, die noch nie in Qumran waren, ganz kurz erklärt, wo befindet sich Qumran? Wir haben hier das Land Israel, See Genezareth, Totes Meer. Also, das ist Qumran. Am nordwestlichen Ende des Toten Meeres, ganz in der Nähe von Jericho, in der Wüste Judäa. Diese Entdeckungen in 11 Höhlen erstreckt sich über einige Jahre hinweg. Das begann 1947, da hat man Höhle 1 entdeckt und das ging über die Jahre weiter bis 1956. Die erste Höhle wurde entdeckt von einem Beduinen, Jungen, also der war schon 17 Jahre alt und dann gab es in der Folge ein Rennen zwischen Archäologen und Beduinen. Und oft waren eben die Beduinen die Gewinner, die Schnelleren. Aber das erstreckte sich also von 1947 bis 1956. Hier sieht man etwas von diesen Höhlen von Qumran. Ich habe gesagt, Zehntausende von Fragmenten wurden entdeckt. Ein Fragment ist ein kleines Stück von einer Rolle. Diese Fragmente, diese Stücke konnte man zusammensetzen und zuordnen, und zwar zu etwa 800 Schriftrollen. Von diesen 800 Schriftrollen sind 200 ungefähr biblische Rollen, also Bibeltexte. Und man hat alle Bücher des Alten Testaments belegt gefunden. Mit Ausnahme des Buches Esther. Aber das muss nicht überraschen, denn es gibt ein anderes biblisches Buch, das wurde nur einmal belegt gefunden. Also der Unterschied, dass man etwas nur einmal findet oder gar nicht, das ist nicht so groß. Ja? Von anderen Bibelbüchern hat man sehr viele gefunden, wie Jesaja oder Daniel, aber eine ganze Reihe von Fragmenten gefunden und natürlich zu den fünf Büchern Mose, von der Tora, aber eben Esther jetzt gerade nichts. Alle diese Schriftrollen gehen zurück auf die Zeit vom 3. Jahrhundert vor Christus bis 68 nach Christus. Das kann man sehr drastisch und genau datieren. Das Ende 68 nach Christus markiert nämlich die Zerstörung von Qumran durch die römische Armee. Die haben die Siedlung in Schutt und Asche gelegt und danach sind sie durch die Wüste hoch nach Jerusalem gegangen, um den Belagerungsring um Jerusalem zu legen im Jahr 68, was dann schließlich im Jahr 70 zum Untergang Jerusalems und des Tempels geführt hatte. Hier auf diesem Bild zeige ich den Eingang zur Höhle 4. Man nummeriert die Höhlen mit römischen Zahlen durch von 1 bis 11. Höhle 4 war die größte Schatzkammer. Also da hat man, allein da hat man Zehntausende von Fragmenten gefunden. Warum konnten diese Schriftrollen mehr als 2000 Jahre überleben? Das wäre in der Schweiz nicht möglich. Und sogar ist es ein Problem in Italien, Griechenland, das sind ja wirklich die heißeren Länder von Europa, aber dass man da eben Überlieferungen hat von Schriften, von Texten, die älter sind als 2000 Jahre, das ist fast nicht möglich. Aber hier war es möglich, weil Qumran gehört zu den ganz extrem heißen und trockenen Gebieten der Welt überhaupt. Das ist ein wichtiger Faktor, warum diese Schriften überhaupt so lange überdauern konnten. Jetzt möchte ich einige Worte sagen zur Gemeinschaft von Qumran. Was waren das für Leute? Nun, diese Ruinen, die man da in der Nähe dieser 11 Höhlen gefunden hat, das war das Zentrum einer jüdischen Gemeinschaft ab dem 2. Jahrhundert vor Christus bis eben 68 nach Christus. Und zwar war das eine Gruppe von Juden, die haben sich getrennt vom offiziellen Judentum, sind weggegangen, wollten nicht mehr weiter in den Tempel nach Jerusalem gehen. Ich werde dann noch erklären, was dahinter steckte. Und die haben sich also da in der Wüste eine Siedlung aufgebaut, um da die Bibel zu studieren und zu warten, bis der Messias käme. Denn sie wussten aus den Schriften des Alten Testaments, wir leben in der Zeit vor dem Kommen des Messias. Das kann man ganz klar sehen aus den prophetischen Schriften. Jetzt wollen wir dahin und warten, bis der Messias kommt. Diese Ruinen, man hat natürlich nur noch die Grundmauern gefunden, überdeckt mit einer Ascheschicht. Und unter der Ascheschicht hat man natürlich auch viele Münzen gefunden. Und die spätesten Münzen stammen aus dem Jahr 68. Das war eben dieses Datum der Zerstörung Qumrans durch die Römer. Nun, der Computer macht es möglich. Man hat auch solche Häuser von Qumran so rekonstruiert, damit man ein bisschen konkreter sieht, wie das etwa ausgesehen hat, wo diese Leute da in der Wüste gewohnt und gearbeitet und die Bibel studiert haben. Warum haben die sich abgesondert? Gehen wir zurück ins 2. Jahrhundert vor Christus. Das war in Israel, im Judentum, eine Zeit der Krise und des Niedergangs. Man muss wissen, früher hatte man in Israel Schriftpropheten. Propheten, die inspiriert waren vom Heiligen Geist und Bücher zur Bibel hinzufügen konnten. Aber der letzte Schriftprophet, der auftrat in Israel, war Malachi, um 400 vor Christus. Er hat das letzte Bibelbuch des Alten Testaments geschrieben und ab da gab es keine Schriftpropheten mehr in Israel. Ein Schriftprophet musste übrigens auch den Prophetentest bestehen. Er musste Nahzeitprophetie äußern und die musste immer 100% korrekt sein. Eine falsche prophetische Aussage und es war klar, das ist kein Prophet des Herrn. Er hat den Tod verdient. Ab 400 hörte das auf. Im Talmud, dem wichtigsten theologischen Werk im Judentum, da steht in Sanhedrin, im Traktat Sanhedrin 10, nach den Propheten Zacharia, Haggai und Malachi wich der Heilige Geist von Israel. Und in dieser Zeit kam auch eine geistliche Unordnung in den Tempel zu Jerusalem. Wir sind da jetzt im zweiten Jahrhundert, in der zweiten Hälfte, in der Zeit nach der großen Makkabäer-Erweckung. Aber dann ging es steil hinunter. Aus diesen Leuten, die ursprünglich eine Erweckung ausgelöst hatten, kam Unordnung in das Volk hinein. Und zwar hat einer der Makkabäer, oder man nennt sie auch Hasmonäer, hat illegal das Hohepriesteramt an sich gerissen. Das durften nur Zadokiden bekleiden. Also solche, die von dem treuen hohen Priester zur Zeit von David und Salomo abstammten, von Zadok. Aber die haben den Griff zum hohen Priesteramt gemacht. Und noch schlimmer, etwas später hat einer sogar das Königtum für sich beansprucht. In der Bibel haben wir immer die Gewaltentrennung. Priestertum und Königtum durfte nie vereinigt werden. Nur der Messias sollte das einmal vereinigen. Und da hat man Krone und Priestertum miteinander vereinigt. Und das gab Treuen in Israel ein echtes Problem. Wie können wir weiter in diesen Tempel gehen? Das ist ja gar nicht mehr nach der Bibel. Und da war ein Zadokide, also einer aus dieser offiziellen biblischen Hohepriesterlinie, der sagte, ich gehe in die Wüste. Und andere gingen mit ihm. Und die gründeten die Gemeinschaft von Qumran. Und sie sagten sich, wir gehen da ans Tote Meer, in die Wüste und warten, bis der Messias kommt und einen neuen Tempel bringt und Ordnung schaffen wird. Denn sie wussten, es ist die Zeit, wo der Messias bald kommen würde. Und das wusste man aus Daniel 9. Die Prophetie über die Jahrwochen, wenn man die nachrechnet, bringt einen das auf das erste Jahrhundert nach Christus. Da sollte der Messias kommen. Warum gingen sie genau in die Wüste? Nun, in Jesaja 40,3 wird gesagt, dass ein Prophet den Messias einführen würde. Stimme eines Rufenden! In der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Arava eine Straße für unseren Gott. Sie wissen wohl, dass diese Prophetie sich erfüllt hat durch Johannes den Täufer, der als Prophet auftrat und Jesus Christus als Messias in Israel einführte. Die Leute von Qumran haben sich gesehen als Vorläufer des Messias. Und sie haben in ihrer sogenannten Sektenrolle, die haben sich natürlich nicht Sekte genannt, sondern Yachad, das heißt Gemeinschaft, Vereinigung, die haben diesen Vers auf sich bezogen. Und darum gingen sie in die Wüste. Sie wollten gewissermaßen Stimme eines Rufenden sein in der Wüste. Und der Vers sagt ja nicht nur in der Wüste, sondern die nächste Verszeile sagt, ebnet in der Arava eine Straße. Viele Bibelübersetzungen haben hier Steppe und das ist schon korrekt. Arava meint eine Steppe, aber nicht irgendeine Steppe in Afrika oder so. Arava, das ist diese Steppe in der Wüste Judäa beim Toten Meer, bei Jericho, ja, und ich kann sagen, bei Qumran. Die gingen also da in die Arava hinunter. Und in Josua 15,61, bei der Beschreibung des Stammesgebietes von Juda, wird erwähnt in der Wüste, Kapitel 15, 61. Bet Arava, Midin und Sechacha. Und Sechacha kann man mit der Ortschaft Qumran identifizieren. Darum, sie haben sich gesagt, wir gehen in die Wüste, und zwar in die Arava. Dort wird der Messias einmal auftreten. Das wussten sie, denn Jesaja 40 sagt, in der Wüste ebnet den Weg und dann wird sich die Herrlichkeit des Herrn offenbaren. Und weiter haben sie sich gesagt, ja, in Hesekiel 47 erfahren wir, dass der Tempel, den der Messias einmal haben wird, wenn er kommt, dort wird ein Fluss aus dem Tempel hervorgehen und er wird im Toten Meer einmünden. Also gehen wir gleich ans Tote Meer. Nicht irgendwo in die Arava, sondern in die Arava am Toten Meer, wo dann der Fluss aus dem messianischen Tempel einmünden wird. Und zwar im Stammesgebiet von Juda. Es gab im ersten Jahrhundert nach Christus verschiedene religiöse Bewegungen. Ganz besonders wichtig sind diese vier. Es gab die Pharisäer. Das war auch eine Gruppierung, die im zweiten Jahrhundert vor Christus entstanden ist. Und zwar auch aus der Bemühung heraus, wir wollen ganz genau nach der Bibel leben. Pharisäer bedeutet Abgesonderte. Sie wollten abgesondert von allem, was nicht richtig ist, entschieden nach der Bibel den Weg gehen. Und wir wissen ja alle, in den Evangelien kommen die Pharisäer sehr oft vor. Ich habe hier als Beispiel erwähnt Matthäus 16, Vers 12. Und dann gab es eine andere Gruppe, die Sadduzäer. Das waren vor allem Priester, und zwar reiche Priester. Sie waren auch nicht so zahlreich, nur der 4000 Mitglieder. Die im ersten Jahrhundert, die Pharisäer, waren eine größere Gruppe von 6000 und natürlich dann die Sympathisanten, ja, dazu. Aber die Sadduzäer, die sagten, nein, nicht das ganze Alte Testament ist von Gott inspiriert. Nur die fünf Bücher Mose. Die haben also den größten Teil der Bibel abgeschrieben im Alten Testament. Und das waren die Liberalen. Sie glaubten auch, mit dem Tod ist alles aus. Und darum der Schluss, ja, da muss man das Leben jetzt genießen. Und die haben aus dem Tempel ein Geschäft gemacht. Und im Luxus geschwelgt. Man hat Pharisäerwohnungen ausgegraben aus dem ersten Jahrhundert in Jerusalem, im heutigen jüdischen Quartier, zum Beispiel The Burnt House, kann man besuchen, unterirdisch. Wow, unglaublich, was die hatten an Luxus. Und dann auch ganz in der Nähe von The Burnt House gibt es dann das Wohl, Museum, auch unterirdisch, unglaublich. Ein Pharisäer, ein Sadduzäer Palast dort, 600 Quadratmeter Grundfläche, nicht schlecht, ja. Könnte man gut gebrauchen mit 6 Kindern. Ja, also die Pharisäer wollten so entschieden bei der Bibel sein, dass sie sich gesagt haben, aber wir legen die Gebote strenger aus, als sie gemeint sind, um sicher zu sein, dass wir dann das Gemeinte auch wirklich umsetzen. Und so kann man sagen, die Pharisäer haben viele Gesetze, Zusatzgesetze erfunden, Bibel plus, und die Sadduzäer Bibel minus. Und Jesus Christus greift beide Gruppen ganz massiv an und stellt sie als Irrtum dar. Aber dann gab es auch die Nazaräer im ersten Jahrhundert. Das waren Juden, die sagten, Jesus von Nazareth ist der Messias. Und diese Gruppe hat man dann genannt die Nazaräer. Zum Beispiel Apostelgeschichte 24, Vers 5. Und damals im Judentum sah man die an als eine neue Richtung innerhalb des Judentums. So wie es Pharisäer gibt, Sadduzäer, gibt es jetzt die Nazaräer. Und eine weitere Gruppe, die Essener. Die werden so namentlich im Neuen Testament gar nicht erwähnt. Und trotzdem, es gab sie überall im Land. Und aus dem, was wir wissen über die Essener und einen Vergleich mit dem, was wir jetzt aus den Schriften von Qumran kennen, kann man sagen, diese Qumran-Gemeinschaft, die gleicht sehr stark in den Überzeugungen den Essenern. Und trotzdem ist es nicht ganz das Gleiche. Denn die Qumran-Leute, die gingen wirklich hinaus aus der Gesellschaft, sonderten sich ab. Die Essener blieben noch in der Gesellschaft. Also kann man das am besten so erklären, dass die Qumran-Bewegung in die größer gefasste Essener-Bewegung hineingehört. Interessant, hier sehen wir das Museum mit den Schriftrollen von Qumran in Jerusalem. Das ist das Museum mit den Schriftrollen. Das sieht aus, das Museum, wie ein Tonkrugdeckel aus Qumran, werden wir gleich noch sehen. Und hier diese schwarze Wand. Warum hat der Architekt das so gemacht? Er wollte den Kampf der Söhne des Lichts mit den Söhnen der Finsternis darstellen. In der Sektenregel von Hayachat heißt es, die Mitglieder müssen die Söhne des Lichts lieben und die Söhne der Finsternis hassen. Das ist interessant. Warum? Ja, im Matthäus-Evangelium, in der Bergpredigt, sagt der Herr Jesus, Kapitel 5, Vers 43, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und betet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Da haben liberale Theologen gesagt, seht ihr, da sieht man, dass die Evangelien nicht zuverlässig sind. Diesen Gedanken, den Feind zu hassen, kennt man im Judentum gar nicht. Das ist falsch, das ist einfach nicht korrekt. So, wirklich? Ja, in den Schriften der Pharisäer, und ich muss jetzt erklären, das heutige orthodoxe Judentum, das geht in der Entwicklung geschichtlich zurück auf die Pharisäer. Die Sadduzäer sind nämlich ausgestorben. Ab dem Jahr 70, als der Tempel unterging, da hatten sie auch keine großen Einnahmequellen mehr. Und dann war es eigentlich aus. Ja, in dieser Zeit sind Luxus zu schwelgen. Diese Bewegung starb auch aus. Auch die Essener sind ausgestorben, aber die Pharisäer-Tradition ging weiter. Das ist im Prinzip das talmudische Judentum. Nun, da findet man dieses Gebot nicht, dass man die Feinde hassen soll. Aber in Qumran findet man das. In der Gemeinschaftsregel, in der Sektenregel. Die Söhne des Lichts zu lieben und die Söhne der Finsternis hassen. Also, der Herr Jesus hat einfach da eine Anspielung gemacht auf diese Lehre, die es tatsächlich im Judentum gab. Und gerade in der Bewegung von Qumran. Nun, lasst uns etwas durch die Ruinen gehen. Hier sieht man den Esssaal. Geräumig. Aber das war übrigens nicht ein Saal, wo man einfach so schwatzen konnte, wie es einem gerade so ums Maul war. Es gab ganz genaue Vorschriften, wie man das Wort ergreifen durfte und war sehr streng. Und übrigens, dass man da in diese Gruppe hineinkam, man musste eine zweijährige Probezeit durchmachen. Ja? Und man konnte auch wieder exkommuniziert, ausgeschlossen werden. Also da musste man sich schon benehmen. Aber das stand alles in der Sektenrolle, von denen man mehr als nur ein Exemplar gefunden hat. Also wir können ganz genau wissen, wie die gedacht haben, wie die gelebt haben. Aber es waren nur Männer. Das ist ganz etwas Komisches. Und zwar im Judentum und im Alten Testament kennt man nichts von einem Zölibat. Das ist der Bibel so fremd. Die Ehe wird im Judentum auch sehr hoch gepriesen als Gottes Geschenk an den Menschen. Und darum wird auch das Eheleben, das Familienleben im orthodoxen Judentum sehr hoch gehalten. Aber wie kommt das, dieses Zölibat in Qumran? Ganz einfach. Nicht lange davor, etwas mehr als 100 Jahre, also um 330 herum, hat doch Alexander der Große die Welt erobert, von Griechenland aus über afrikanische Gebiete, Ägypten, bis nach Indien. Und so kam auch das Land Israel unter den und in die Herrschaft seines griechischen Reiches. Und da wurde auch die griechische Philosophie verbreitet. Platon, ja, Aristoteles und. Und ich muss Ihnen sagen, Platon, das war kein guter Mann. Er war pädophil. Er hat gesagt, alles, was Materie ist, alles da unten ist schlecht. Gut ist nur das Geistige oben. Der Mensch muss zum Geistigen hinaufstreben und das Irdische verachten. Das ist so gegen die Bibel, nicht wahr? Wenn man die Bibel ernst nimmt, dann sieht man vom ersten Kapitel an, dass Gott das Diesseits geschaffen hat. Und auch die Materie ist nicht etwas Minderwertiges. Er hat auch die Ehe geschaffen. Und das ist nicht etwas Minderwertiges. Nur weil es zur Ehe auch die Sexualität gehört. Aber das platonische Denken hat das alles verachtet. Alles, was mit dem Körper, mit dem Körperlichen zu tun hat, ist minderwertig. Und so kamen eben solche Gedanken wie Ehelosigkeit führe zu einem höheren geistigen Stadium. Und das hat schon Früchte getragen, das hat das Judentum beeinflusst. Und später das Christentum, nicht wahr? Diese Zölibatgedanken kamen sehr früh dann auch in der Christenheit auf, über die griechische Religion. Aber das ist der Bibel, Altem und Neuen Testament, vollkommen fremd. Und die Sexualität ist nichts Minderwertiges nach der Bibel, aber nur für den geschützten Bereich der Ehe. Und alles außerhalb der Ehe, das verurteilt die Bibel als Missbrauch, als Sünde. Aber nicht in der Ehe. Und das ist nicht etwas Niedriges. Ja, und eben hier in Qumran hat das eben auch schon Auswirkungen gehabt. Da waren alles Männer. Und jetzt ein Problem, Esssaal. Wir sind ja immer noch beim Esssaal. Esssaal reinigen. Das sieht man hier auf der Foto nicht, aber der Boden ist schief. Da konnte man also an einem Ende, am höheren Ende, sonst funktioniert es nicht, konnte man das Wasser ausgießen, ja, und dann so runterfegen. So ziemlich im Alleingang, ja. Das war gut für eine Männergesellschaft. Nun, hier sieht man Zisternen. Eine Zisterne, von denen es ganz viele gibt in dieser Siedlung. Wasser wird gesammelt in der Wüste. Ich werde noch zeigen, wie. Und dann ganz viele Ritualbäder. Nun, für den Tempel spielt ja nach der Bibel die Reinigung in Ritualbädern eine ganz wichtige Rolle. Man durfte nur in den Tempel gehen, wenn man rituell gereinigt war, im Wasserbad. Und nun, die Qumran-Leute haben sich vom Tempel abgesondert, weil sie sagten, er ist in Unordnung. Aber sie haben dafür umso mehr täglich haben sie zwei Ritualbäder genommen, um sich quasi in der Reinheit zu halten, die man braucht, um jederzeit in den Tempel gehen zu können. Ja, gewissermaßen. Obwohl sie keinen Tempel haben. In der Erwartung, dass dann der Tempel des Messias kommen würde. Ich zeige hier in 3. Mose 15, da gibt es ganz viele Verse über diese Ritualbäder. Ein Beispiel. Und wenn einem Mann der Samenerguss entgeht, so soll er sein ganzes Fleisch im Wasser baden. Und er wird unrein sein bis an den Abend. Und dann ist er rein. Und jedes Kleid und jedes Fell, worauf der Samenerguss kommt, soll im Wasser gewaschen werden. Und es wird unrein sein bis an den Abend. Und dann wird auch gesagt, wenn eine Frau die Periode hat, dann ist sie auch unrein. Aber es ist eine symbolische Unreinheit, nicht wahr? Und dann muss sie auch nach der Periode ein Ritualbad nehmen, um sich wieder so rituell zu reinigen. Und die haben das also so sehr gepflegt, darum diese Ruinen sind förmlich geprägt von Bädern und Zisternen. Das ist ein ganz kompliziertes System in der Tora, im Gesetz Mose, diese symbolische Verunreinigung. Aber man kann das auf den Punkt bringen. Man kann im Prinzip alles, was schwierig ist, einfach erklären. Irgendwie haben diese Gesetze zu tun, in den meisten Fällen mit dem Anfang des Lebens oder mit der Quelle des Lebens und mit dem Ende des Lebens. Ja, Ausflüsse aus den Geschlechtsorganen bei Mann und Frau verunreinigen. Und wenn man einen Toten berührt, wird man verunreinigt, muss sich auch wieder baden. Nun, die Bibel sagt uns im Neuen Testament, der Mensch ist ein Sünder. Und er hat von Adam her eine sündige Natur geerbt. Und das haben wir in uns, da können wir nichts dafür. Und das merkt man sehr bald, nicht wahr? Die kleinen Babys sind so unglaublich lieblich auf den Armen, und solange sie nicht sprechen können, ja? Aber die lernen dann zu reden, und sehr bald kommen ganz erstaunliche Wörter. Hatte ich ihnen gar nicht beigebracht. Und wie wissen die das, ne? Ja, da merkt man, irgendetwas steckt in ihnen. Woher haben sie das? Von mir. Römer 5, Vers 12 erklärt, dass diese sündige Natur von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Und darum, die Quelle des Lebens verunreinigt, weil wir nach der Bibel von Grund auf Sünder sind. Und die Sünde führt zum Tod. Römer 6, Vers 23 sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und darum, wenn man einen Toten berührt, ist man unrein. Also das sind ganz wichtige Wahrheiten, die eigentlich zur Basis gehören für das Evangelium, damit man versteht, wir brauchen einen Retter, der uns von der Macht der Sünde in uns, die wir übrigens als böses Verlangen merken, nicht wahr? Da lesen wir in der Bibel, du sollst nicht, und plötzlich merkt man, dass man eine Tendenz hat, genau das zu tun, was die Bibel sagt, du sollst nicht. Und wenn die Bibel sagt, du sollst, woher kommt das? Das ist eben diese sündige Natur. Wir brauchen einen Erlöser, und so waren diese Gesetze gegeben, um zu verstehen, wir brauchen den Messias, dass er kommt und uns von der Macht der Sünde befreit und damit auch von der Macht des Todes. Ja, die waren also gut vorbereitet für das Kommen des Messias, kann man sagen. Hier, ein Kanal führte Wasser aus den judäischen Bergen da oben. Hier sind die Höhlen von Qumran, also ein Teil. Wasser haben wir direkt über einen Kanal in die Siedlung hineinfließen lassen. Und so konnte man immer wieder diese Zisternen füllen. Ich war im Winterhalbjahr von Oktober bis März haben wir in Israel die Regenzeit, und da kommen dann eben über dieses Wadi kommen da massive Sturzbäche im Winter, auch wenn es hier nicht regnet. Aber von irgendwo ganz weit weg regnet es eben doch, ja? Und dieses Wasser kommt dann über die Wadis in die Wüste, wurde automatisch angezapft und in die Siedlung gebracht, und so hat man die Zisternen gefüllt. Die konnten jeden Tag zweimal baden, und das in der Wüste, in einem der extrem heißen Orte der Welt. Übrigens, Johannes der Täufer, in Matthäus 3 trat er auf, und er war eine Sensation in Israel. Der hat da bei Kasr al-Yahud, so heißt der Ort heute auf Arabisch, getauft. Und das ist ein paar Kilometer von Qumran weg. Da, am Jordan, da wächst es in der Wüste, ja? Wir sind da in der Arava, aber eben am Jordan. Und da hat Johannes der Täufer seinen Dienst getan, als die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Ganz in der Nähe von Qumran. Aber der Mann entsprach nicht der Gemeinschaft von Qumran. Er trug einen Kamelmantel, Kamelhaarmantel. Die Leute von Qumran, die trugen immer weiße Kleider. Und Johannes der Täufer hat den Leuten nicht gesagt, ihr müsst aus der Gesellschaft aussteigen. Sondern da kamen Leute zu ihm und haben gesagt, was sollen wir machen? Wir sind Soldaten. Er hat gesagt, tut niemandem Unrecht Gewalt an. Zöldner sind gekommen, was sollen wir machen? Und er hat ihnen nicht gesagt, sie müssen aus der Gesellschaft aussteigen, sondern er hat gesagt, wie man sich gerecht in der Gesellschaft verhält. Also nicht aus der Welt hinausgehen, aber in der Welt ganz klar vom Bösen getrennt leben. Hier sind wir zurück bei den Ruinen. Dieser Saal war der Saal gerade unterhalb des Schreibersaales. Es hat also noch einen Stock darüber gehabt. Und warum weiß man, dass es hier war? Weil hier Schreiberbänke gefunden wurden, die vom oberen Stock durch die Zerstörung dann runterfielen. Also Schreiberbänke, Schreibertische auf denen Schriftrollen von Qumran verfasst wurden. Dort kopierte man biblische und außerbiblische Texte, Lieder, Gedichte, Bibelkommentare und so weiter. Gerade daneben haben wir die Bibliothek. Da in dieser Bibliothek hat man die Schriftrollen aufbewahrt, nicht in den Höhlen. Warum die in die Höhlen kamen, werde ich erst später erklären. Der Titel heißt ja Geheimnisse der Schriftrollen von Qumran. Ja, hier wurden sie aufbewahrt und man musste einen Drittel der Nacht benutzen fürs Bibellesen. Das war in der Gemeinschaftsrolle so vorgeschrieben. Per Gesetz. Im Psalm 1 heißt es, glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und so weiter. Und dann heißt es, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und darüber sinnt Tag und Nacht. Aber es ist nicht ein Gesetz. Er muss, sondern es ist einfach seine Freude, die Bibel, dass man nachts nicht schlafen kann, studiert man über eine biblische Stelle nach und freut sich einfach darüber. Aber da war es per Gesetz, die mussten ein Drittel benutzen. Ja, da ging man zum Bibliothekar. Es gibt keine Qumran-Leute mehr, darum habe ich da einen kleinen Jungen eingesetzt. Und da konnte man sagen, ich möchte gerne Jesaja. Da gab es da die Jesaja-Rolle durch. Und dann wieder zurück. Diese Schriftrollen hat man aufbewahrt in Krügen. Und das ist mit ein Geheimnis, warum sie so gut erhalten wurden. Nämlich die Rollen, die man vollständig oder fast vollständig noch erhalten gefunden hatte, die waren noch in den Krügen. Und alle diese Schriftrollen, die so verfetzt waren in Tausende von Fragmenten, die waren nicht mehr in den Krügen. Man muss sich natürlich im Klaren sein, in den vergangenen 2000 Jahren gab es öfters mal Besuch in diesen Höhlen, wo diese Schriftrollen schlussendlich hingetan wurden aus der Bibliothek. Ja? Ich werde noch erklären, warum. Soweit sind wir noch nicht. Aber die waren immer in diesen Krügen und dann kamen eben wilde Tiere der Wüste. Ja, in der Wüste Judäa gibt es viele wilde Tiere. Da gibt es die Steinböcke, dann gibt es den Leoparden, Hyäne, Wüstenfuchs, Schakal und so weiter. Die kamen da rein und dann pschung, Krug um. Rolle kommt raus, wow, wenn die hätten sprechen können, alles Leder. Und dann wurde er ein bisschen gefressen, ja? Ja, Leder ist ja ein Überrest von einem Tier, das mal gestorben ist. Also eine Hyäne könnt ihr da gut reinbeißen. Aber das, was in den Krügen war, das blieb ihm wunderbar erhalten. Woher hatten die Idee? Aus der Bibel. Jeremia 32, 14 erklärt, wie man Schriftrollen lang erhalten kann. So spricht der Herr, der Heerscharen, der Gott Israels. Nimm diese Briefe, diesen Kaufbrief, also Gott spricht zu Jeremia, sowohl den versiegelten als auch diesen offenen Brief und lege sie in ein irdenes Gefäß, in ein Tongefäß, auf das sie viele Tage erhalten bleiben. Das ist das biblische Rezept, um Schriftrollen über mehr als 2000 Jahre zu erhalten. Und dann sieht man hier dieses spezielle Design von Qumran, Deckel. Findet man nur in Qumran, also Copyright in Qumran. Aber die 70 Jahre über den Tod hinaus des Autors sind schon längst abgelaufen. Und nun sehen Sie, dass das Qumran-Museum in Jerusalem hat man genauso gebaut, dass es diesem Deckel entspricht. Da gehen wir gleich mal rein. Da sind wir in dem sogenannten Schrein des Buches in Jerusalem, im Israel-Museum von Jerusalem. Und da in der Mitte wurde die vollständige Jesaja-Rolle so aufbewahrt. Ich hatte sie noch gesehen, damals, als noch die Originale da ausgestellt war. Aber in der Zwischenzeit hat man gemerkt, oh, das hat ja gar nicht gut getan, so rundherum fixiert zu sein. Und darum hat man jetzt eine Kopie hingetan. Aber Kopie, Sie brauchen nicht nach Jerusalem zu gehen dafür. Es gibt andere Gründe. Ich habe noch eine Kopie mitgenommen in der Originalgröße. 7,34 Meter lang. Ja? 17 Ziegenfelle zusammengenäht. Sie können nachher mal schauen, wie das so aussieht und wie gut man das lesen kann. Hier der Töpferofen, in dem dieses spezielle Design der Schriftrollenkrüge gebrannt wurde. Hier sieht man nochmals den Schreibersaal, daneben die Bibliothek, ja. Und gleich neben der Bibliothek noch den Studiersaal. Da konnte man da eben ein Drittel der Nacht verbringen und studieren. Nun, bevor wir weitergehen, möchte ich einen kurzen musikalischen Unterbruch machen, einfach in der Hoffnung, dass Sie nicht einschlafen. Ich spiele von Pachelbel den bekannten Kanon. Ich hoffe, Sie sind wieder fit. Mit Pachelbel, das war übrigens nicht ein Bruder von Bach, sondern Pach mit P, ja? Pachelbel, das ist ein Name, das ist der Familienname. Aber er war auch aus der Zeit von Bach und auch ein, kann man sagen, eine Frucht der Reformation. So wie Bach Musik der Reformation war, was er schuf. Musik, die aus der Freude an dem wiederentdeckten Wort Gottes herausgekommen ist. Ja, jetzt gehen wir weiter mit der Editionsarbeit. Was macht man mit 10.000 von Fragmenten? Das gibt schon ein bisschen zu tun, nicht wahr? Und darum versteht man auch, warum das eben so viel Zeit in Anspruch genommen hatte. Hier sieht man Yigael Yadin an der Arbeit mit Fragmenten der Schriftrollen von Qumran. Yigael Yadin war übrigens der Oberbefehlshaber in der israelischen Armee in diesem schrecklichen Krieg 1948-49. Nicht wahr? Der Staat Israel wurde vor 70 Jahren ausgerufen, mit Erlaubnis der UNO. 14. Mai 1948. Und dann, die englischen Truppen hatten das Land verlassen, die früher die Besatzungsmacht waren von Palästina, und dann kam der totale Krieg. 9 Armeen, vollgerüstet, gingen auf die schlecht ausgerüstete israelische Armee los, um Israel auszurotten. Und Yigael Yadin war der Oberbefehlshaber. Im Juli 1949 war der Krieg fertig. Und Israel hatte überlebt. Mit Landgewinn ging Israel als Sieger hervor. Und danach hat Yigael Yadin sich der Archäologie hingegeben. Und da ist er am Studieren eben dieser wunderbaren Funde, Bibelfunde der Qumran-Höhlen. Hier sieht man Professor Bieberkraut von der Hebräischen Universität Jerusalem, wie er versucht, eine Rolle in lamentablem Zustand zu öffnen. Also, das war manchmal fast nicht zu schaffen. Und dann eben, wenn man das dann offen hat und zugänglich hat, es muss zuerst entziffert werden, übersetzt, identifiziert, geordnet, interpretiert und schließlich herausgegeben werden. Und das hat eben doch viele Jahre in Anspruch genommen. Vor Jahren sind doch solche Bestseller erschienen. Verschlusssache Jesus und so weiter. Der Vatikan sei dahinter, der wolle das verhindern, dass diese Geheimnisse der Schriftrollen von Qumran ans Licht kommen, weil dadurch das Christentum kaputt gehen würde. Ja, diese Bücher sind verkauft, das Geld in den Taschen der Leute, und in der Zwischenzeit ist klar, war alles Unsinn. Alles nur Lüge. Schauen Sie mal, hier in 2 Bänden alle Schriftrollen von Qumran zusammengefasst. Hebräisch, Aramäisch und dann sogar noch englische Übersetzung dabei. Also das sind nur die außerbiblischen Schriftrollen. Oder hier The Biblical Qumran Scrolls. Da sind alle biblischen Schriften sind hier zusammengefasst. Ohne Übersetzung, jetzt nur Hebräisch und Aramäisch. Aber kein Problem, kann man alles haben. Und ich kann Ihnen auch angeben, wo Sie alles in Übersetzung kriegen. Gar nichts war gefährlich fürs Judentum. Und da war nicht der Vatikan dahinter. Das war einfach ein Märchen. Nein. Diese Schriften sind uns eine enorme Hilfe, um die Hintergründe des Neuen Testaments auch besser zu verstehen und noch besser einordnen zu können. Aber überhaupt nicht irgendwie gefährlich. Im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Aber eben, es war eine lange Arbeit und darum ging das so lange. Und ich habe jetzt hier nur jüdische Forscher gezeigt. Ich muss noch erklären. Jahrelang war die Hauptsache der Schriftrollen in den Händen eines internationalen Teams, das keine Juden enthalten durfte. Und zwar, man muss ja daran denken, als Qumran entdeckt wurde 1947 bis 1956, da gehörte dieses Gebiet eben nicht zum Staat Israel. das kam ja erst durch den Sechstagekrieg dazu. Als man zum zweiten Mal versucht hat, Israel auszurotten von arabischer Seite, hat Israel diese Gebiete dazu gewonnen. Und eben in all den Jahren bis zum Sechstagekrieg, da hatten Juden nur zu einem Teil der Schriftrollen Zugang, aber die Hauptmasse in der Hand des internationalen Teams, das war den Juden quasi entzogen. Und jetzt ein Problem, ein akademisches Problem. Da waren diese Forscher in zu kleiner Zahl, völlig überfordert, das Material bearbeiten zu können. Aber der Stolz in der Wissenschaft ist eben der, ein Professor sagt sich, gebt diese Rolle nicht raus. Damit könnten so Lieblingsstudenten könnten eine Doktorarbeit machen und das herausgeben. Und das ist der Doktor einem sicher. Ja? Als Erster veröffentlicht man da eine Schriftrolle zusammen mit seinem Professor. Aber eben, da waren viel zu wenig Leute da, die das schafften. Die haben das lieber einfach für sich im akademischen Schrank behalten. Als anderen zu geben, als Kollegen zu geben. Und da ist nun schließlich eine totale Änderung gekommen, aber alles eben erst später. Und dieser Mann, Emanuel Toff, der hat dann schließlich die Leitung übernommen, um jetzt richtig Gas zu geben. Also die israelischen Archäologen, die haben links überholt, die Führung übernommen und dann ging es wirklich richtig los und heute ist alles veröffentlicht. Ja, Emanuel Toff heißt gut, ja, er hat also eine gute Sache da gemacht. Jetzt ein paar Worte zur Überlieferung des Bibeltextes. Es war so, grob gesagt, bis 1900 hatten wir eigentlich nur hebräische Bibeltexte aus dem Mittelalter. Und diese Bibeltexte nannte man den masoretischen Text. Und Mittelalter. Nicht wahr? Das bedeutet, wie zum Beispiel hier eine Seite aus, oder ein Teil einer Seite des Codex Aleppo, 930 nach Christus. Also Sie merken, der Abstand von diesen hebräischen Schriftrollen aus dem Mittelalter zu den Originalen in vorchristlicher Zeit, bis Malachi, 400 vor Christus, war schon ziemlich groß, ja? Nun, diese Masoreten waren Rabbiner im Mittelalter, die haben ganz sorgfältig und liebevoll den hebräischen Text abgeschrieben. Das ist wieder etwas aus diesem Codex Aleppo, 930 nach Christus. Das ist übrigens die Krone der masoretischen Handschriften. Diese Rolle war lange im Besitz der Synagoge in Aleppo, Nordsyrien, nicht wahr? Und 1948, nachdem der Staat Israel gegründet worden war, gab es ja in der arabischen Welt massive Ausschreitungen gegen die Juden in den arabischen Ländern. Und das führte zu einer Fluchtwelle. Etwa 800.000 Juden sind damals aus den arabischen Ländern geflohen. Die mussten um ihr Leben fürchten. Und so gab es auch eine Verfolgung der Juden in Syrien, in Aleppo. Und der Codex Aleppo ist verschwunden. Das war der Stolz dieser Synagoge, dieser syrischen Synagoge. Aber nach Jahren wurde er wieder entdeckt. Leider mit einem deutlichen Textverlust. Also viele Kapitel sind verloren gegangen, aber doch der größte Teil des Alten Testaments ist immer noch da. Und das ist die allerbeste masoretische Handschrift. Sieht man hier, wie das geschrieben wird, Zeile um Zeile, ja, von rechts nach links. Und mit Punkten und Strichen sind da Vokale angegeben. Und dann gibt es noch zusätzliche Zeichen, wie hier. Das sind musikalische Zeichen, damit der Chasan in der Synagoge weiß, wie er das singen sollte. Ja? Und dann haben die nicht nur abgeschrieben, ganz sorgfältig, sondern die haben Wörter, Ausdrücke, Buchstaben gezählt, um dann in den Abschriften wieder zu kontrollieren. Die haben gearbeitet, wie der Computer heute arbeitet. Nicht wahr? Wenn man plötzlich nicht mehr sicher ist, oh, ist es das File oder jenes File? Gut, erst einmal sieht man die Datierung des Files, ja? Welche Stunde, an welchem Tag man daran gearbeitet hat. Und dann kann man auch sehen, oh, in dem File habe ich so und so viele Wörter. Und da in dem File ist fast das gleiche, aber es sind zwei Wörter weniger. Der Computer zählt das schön aus, ja? So kann man präzise arbeiten. So haben die es gemacht. Und hier am Rand haben sie zum Beispiel hingeschrieben, die wichtigen Wörter, wie oft die im Alten Testament vorkommen. Das hier, was aussieht wie ein L, das ist das hebräische L, Lamed. Mit einem Punkt drauf, Abkürzung für Layit, aramäisch. Bedeutet, das bezeichnete Wort in dieser Zeile kommt nur einmal im ganzen Alten Testament vor. Achtung, Abschreiber, du darfst nichts daran ändern. Kein Buchstaben, auch die Orthographie nicht irgendwie anpassen. Genau so schreiben. Oder hier in dieser Zeile, Bet, mit einem Punkt oben, da in dieser Zeile kommt das bezeichnete Wort zweimal vor, im ganzen Alten Testament. Und so weiter. Das wurde also so genau gesichert, der Text, damit man sicher sein konnte, nichts wird an diesem Text verändert. Nun, die Bibelkritiker, die haben damals gesagt, ja, das ist ja gut, die haben schon sehr genau abgeschrieben. Aber wer sagt uns, dass man in der Zeit vor dem Mittelalter auch so gut abgeschrieben hat? Die Gläubigen wussten, Gott hat in seinem Wort verheißen, dass sein Wort in Ewigkeit bestehen wird. Ja, das ist Glaube, aber das ist unwissenschaftlich. Ja gut, und was habt ihr für Beweise? Wir hätten natürlich auch keine Beweise, dass es geändert wurde. Aber die haben sich dann noch mal so gedacht. Aber wir konnten es eigentlich schon früher wissen. Denn aus der Zeit vor dem Mittelalter wird überliefert unter den Rabbinern, für die Abschreiber wird gewarnt, wehe, wenn du einen Buchstaben an der Tora änderst, so bist du ein Zerstörer der Welt. Also das war immer ganz wichtig, der einzelne Buchstabe. Das ist nicht eine Erfindung aus dem Mittelalter. Aber eben, die Kritiker konnten sagen, das glaubt ihr jetzt einfach so, wir glauben das nicht. Okay. Nun muss man das mal ganz konkret sehen. Malachi, letzter Prophet des Alten Testaments, um 400 vor Christus. Und jetzt 895 nach Christus gibt eine masoretische Rolle, die ist berühmt als Propheten, nicht Rolle, masoretischer Text, ein Buch mit den Propheten, 895 nach Christus. Ja, das gibt schon einen Abstand von 1300 Jahren. Und nun kam Qumran dazu. Das Problem des großen zeitlichen Abstands ist gelöst. Jetzt kommen wir plötzlich in eine Zeit hinein, wo man Schriftrollen hat, die eben 900 bis 1150 Jahre älter sind als das, was man bisher hatte. Tja, jetzt konnte man sehen, was ist geschehen in der Zeit vor dem Mittelalter. Und wir werden gleich sehen, was das Resultat ist. Aber nur ein Hinweis. Es gab einen journalistischen Artikel, damals, als die Schriftrollen von Qumran gerade entdeckt worden waren, frisch. Und da schreibt ein Journalist, jetzt wird sichtbar werden, wie schlecht die Bibel überliefert worden ist. Ich kann Ihnen genau angehen, wo die Quelle ist. Ja? Und da frage ich mich, wieso wissen die Journalisten schon das Ergebnis, bevor Wissenschaftler geforscht und verglichen haben? Nun, das nennt man Fake News. Aber Journalisten im Allgemeinen, die sagen, Fake News, das gibt es nicht. Ja? Nur die anderen machen Fake News. Aber die wirklichen Journalisten, die machen keine Fake News. Aber hier haben Sie ein schönes Beispiel für Fake News. Wenn man schon das Ergebnis zu wissen glaubt, bevor überhaupt geforscht worden ist. Wieso weiß man, dass diese Schriftrollen so alt sind? Es gibt zwei Methoden, sie zu datieren. Durch Paläographie und durch die C14-Methode. Die C14-Methode dürfen Sie ja nicht verwechseln mit all diesen Methoden, mit denen man Millionen und Milliarden von Jahren berechnen will für das Alter der Erde. C14 hat damit nichts zu tun. C14 wird gebraucht für die Archäologie und nicht für die Geologie. Aber die C14-Methode ist eine sehr interessante Methode und Paläographie werde ich gleich erklären, was das ist. Aber zuerst mal das Ergebnis. Hier sieht man den Anfang der vollständigen Jesaja-Rolle von Qumran. Aus Höhle 1. Alle Kapitel sind drin von Jesaja. Durch Paläographie hat man errechnet ca. 125 vor Christus. Durch die C14-Methode an der ETH Zürich wurde ein kleines Stücklein verbrannt von der Jesaja-Rolle und das hat ergeben 200 bis 100 vor Christus. Das deckt sich. Nur, die Paläographie ist präziser, sieht man. Die C14 nur so auf 100 Jahre genau. Jetzt erkläre ich, was Paläographie ist. Das ist die Lehre der alten Schriften. Hier zeige ich einen Ausschnitt aus der Teldan-Inschrift. Das ist eine aramäische Inschrift aus dem 10. Jahrhundert vor Christus, die übrigens König David erwähnt. Und das ist ein kleiner Fehler, nicht 10. Jahrhundert, sondern 9. Jahrhundert. 9. Jahrhundert. Und da wissen wir ganz genau, wie die Schrift ausgesehen hat. Die aramäische und hebräische Schrift war das Gleiche. Und im Lauf der Zeit hat sich eben die Schrift ständig geändert. Das ist im Deutschen auch so. Darum kann man sofort sehen, wenn eine Urgroßmutter geschrieben hat, das sieht ganz anders aus, als wie das die Großmutter gemacht hat. Und die Mutter hat wieder ganz anders geschrieben als die Großmutter. Auch wenn sie alle Deutsch geschrieben haben. Ja, so ändert sich die Schrift und das war im Hebräischen auch so. Hier zum Beispiel die Hiskia-Inschrift aus dem Tunnel von Hiskia in Jerusalem. Beamte mussten das verfassen um ca. 700 vor Christus. Und diese Inschrift sieht wieder anders aus, als was ich vorhin gezeigt habe, weil es aus späterer Zeit ist. Das ist übrigens die originale Hiskia-Inschrift, die ist nicht in Israel. Das haben die Türken noch abtransportiert nach Istanbul. Und ich bin suchen gegangen im riesigen Museum von Istanbul, als ich mal eine Zwischenlandung machen musste, einen freien Nachmittag in Istanbul. Was macht man dann? Ja, eben zum Beispiel ins Museum gehen. Und habe ich das dann gefunden. Wow, das Original endlich. Und hier ein Scherben aus Arad, aus der Zeit 600 vor Christus, Zeit des Propheten Jeremia. Und wir wissen ganz genau, wie die Schrift ausgesehen hat dann. Das sind jetzt nur drei Beispiele. Aber wir haben so viele Inschriften, sodass man also genau sagen kann, in welchem Jahrhundert man wie geschrieben hat. Und sogar in den späteren Jahrhunderten, in welchem Jahrzehnt wie geschrieben hat. Und darum kann man das eben so eingrenzen auf etwa 125 vor Christus für die vollständige Jesaja-Rolle. Und das deckt sich mit der C14-Methode. Und die C14-Methode ist echt für die Archäologie eine gute Sache. Zum Beispiel hat man auch den Hiskia-Tunnel datieren können. Natürlich nicht den Stein, kann man nicht mit C14 messen. Aber unter den untersten Kalkablagerungen hat man Holzreste gefunden, datiert 700 vor Christus. Entspricht genau der Chronologie der Bibel. Und man hat zum Beispiel auch mit C14 berechnen können, wie alt das Tor von Salomo ist. Das Wassertor von Salomo in Jerusalem und entspricht genau der biblischen Chronologie. Ja? Aber je weiter man zurückgeht, je näher man zur Sintflut kommt, werden die Zahlen verfälscht. Und zwar, weil es in der Sintflut so massive Vulkanausbrüche gegeben hat. Die Quellen der Tiefe brachen auf und Vulkane bringen sehr viel CO2 in die Luft. Aber natürlich C. Nicht C14, sondern C12. Und darum scheinen dann alle Dinge, die man, Überreste von Lebewesen, die man in der Nähe der Sintflut antrifft, die scheinen viel älter zu sein. Ja, aber ab etwa 1550 vor Christus funktioniert die C14-Methode wirklich eindrücklich gut. Ja, und was man da in Qumran entdeckt hat, das hat natürlich Hunger gemacht nach mehr. Ja, es gibt so viele Höhlen in der Wüste Judäa. Und ich empfehle Ihnen als Ehepaar, gehen Sie doch mal wandern in der Wüste Judäa. Das ist fantastisch. Also, dann ist es romantisch. Und wer weiß, vielleicht finden Sie Höhlen, die noch niemand entdeckt hat, mit Schriftrollen. Ja, und darum ist man auf die Suche gegangen. Nach den Qumran-Höhlen hat man begonnen, eben auch im Wadi Murabba'at, im Wadi Arugot, im Nachal Chever, auf Masada, und hat überall Schriftrollen gefunden. Von der Bibel. Man spricht immer von Qumran, aber man sollte auch sprechen von Wadi Murabba'at oder auf Hebräisch Nachal Darga. Das ist das Gleiche. Wadi Arugot, gerade neben der Oase Engedi, das Nachbartal, ja? Da gibt es auch eine schöne Wanderung. Gehen Sie hoch, Wadi Arugot, wird dann ziemlich steil und ja, gefährlich, aber da kann man sich die Hand geben. Und dann rüber, aber da müssen Sie aufpassen, nicht verlaufen, das ist ziemlich gefährlich. Und ist uns fast mal passiert. Dann eben wieder runter durch Engedi, durch diese schöne Oase. Und eben am Tag, weil nachts kommen die Leoparden. Ja, hier sind wir im Wadi Murabba'at. Und da hat man Pentateuch-Fragmente entdeckt. Pentateuch heißt die fünf Bücher Mose, ja? Und zwar hat man jetzt hier Texte gefunden, nicht von einer Sekte, die sich abgesondert hat, sondern von Leuten aus dem offiziellen Judentum, die sie da versteckt haben. Diese Fragmente sind geschrieben vor 70 nach Christus. Es sind Texte des offiziellen Judentums und sie sind identisch mit dem Mittelaltertext bis auf den einzelnen Buchstaben. Keine einzige Abweichung. Oh, das ist aber doch allerhand, ja? Geschrieben vor 70 nach Christus. Da ist das Wadi Arugot. Ja, da ist das dann ziemlich heiß da, hoch, ja? Und dann oben drüber und dann wieder runter. Rechnen Sie so 9 Stunden. Genügend Wasser mitnehmen und nur unter uns gesagt, Cola ist dann hilfreich, wegen des Zuckers. Nicht wegen Koffein, Zucker. Ja, und auch da hat man wieder biblische Handschriften, biblische Texte gefunden, die wieder den Mittelaltertext bestätigen. Und auch im Nachal Chever und auf Masada. Und nun ist es so, in Qumran findet man verschiedene Texttypen. Man findet Handschriften, die entsprechen ganz genau dem Mittelaltertext. Ja? Und diese nennt man heute der proto-masoretische Text. Proto heißt vorher, einfach weil er älter ist als der masoretische Text aus dem Mittelalter. Dann sagt man halt proto-masoretisch und dann klingt das so gescheit. Man könnte auch sagen vor-masoretischer Text. Aber das ist einfach der masoretische Text aus dem Altertum und nicht aus dem Mittelalter. Dann gibt es den orthografisch modernisierten Text. Die vollständige Jesaja-Rolle, die entspricht so im Typ dem Mittelaltertext, aber sie ist moderner. Wie moderner? Ja, Sie wissen, auf Hebräisch schreibt man ja nur Konsonanten, ja? Und wenn die Sprache lebendig beherrscht wird, dann kann man das einfach so lesen. Braucht man keine Lesenhilfen. Aber je mehr Leute nicht so sicher sind, dann braucht es Lesehilfen. Und da kann man Konsonanten, also für die, die nicht mehr wissen, was Konsonanten sind, P, T, K, L, N, das sind Konsonanten. Ja? Und im Gegensatz zu Vokalen, A, E, I, O, U. Ja. Und man schreibt also nur Konsonanten. Und man kann gewisse Vokale andeuten durch gewisse Konsonanten. Zum Beispiel Aleph kann man verwenden, um ein A anzudeuten. Und man kann Jud, das ist ein Konsonant, kein Vokal. Jud kann man für I einsetzen. Und jetzt ist es so, dass also diese vollständige Jesaja-Rolle, die ist deutlich angereichert mit solchen Lesebuchstaben. Sagt Lesemütter. Schon interessant. Die hat also viel, viel mehr Lesemütter als der mittelalterliche Text. Das heißt, obwohl der mittelalterliche Text, sagen wir, 1000 Jahre jünger ist, ist er altertümlicher als die vollständige Jesaja-Rolle aus 125 vor Christus. Also das ist der orthografisch modernisierte Text. Dann hat man den samaritanischen Text. Das sind die 5 Bücher Mose, die entsprechen eher den Texten, die Samariter auf dem Berg Gerizim besitzen. Und das waren Leute, die haben getrickst. Die haben extra zum Beispiel in den 10 Geboten ein Gebot eingefügt, man müsse Gott auf dem Gerizim anbeten. Und das ist eine Fälschung. Ja, das ist also der samaritanische Text. Und dann der Septuaginta-Text. Das ist der Text, der entspricht der griechischen Übersetzung aus Ägypten, aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Nun, im Vergleich mit diesen Texten und was man gefunden hat in Qumran und dann von dem offiziellen Judentum in Masada, nach Al-Khaybar und so weiter, hat man ganz klar zeigen können, der masoretische Text, das war der Zentraltext im Tempel. Es wird in der rabbinischen Literatur überliefert, dass die allerbesten Bibelhandschriften im Tempel zu Jerusalem aufbewahrt waren. Bis zur Zerstörung im Jahr 70. Wenn man zum Beispiel in Nazareth in der Synagoge war und plötzlich Zweifel hatte, stimmt das ganz genau, wie das hier in der Rolle steht, konnte man die Torah-Rolle mitnehmen auf den Tempelberg und mit diesen Vorlagen vergleichen. Ja, und dann konnte man sehen, oh, ja, das muss ein Abschreibefehler sein. Die Vorlage im Tempel, die ist der Normtext. Also der Zentraltext im Tempel. Und dieser Zentraltext wurde durch die Juden gerettet, sodass er eben im Mittelalter in Tausenden von Handschriften bis heute überliefert worden ist als der masoretische Text. Und der allerbeste Text, Codex Aleppo. Nun, wir sind noch nicht fertig. Da kam dann Jahre nach Qumran die Entdeckung einer, nein, was sage ich einer, von 2 Silberrollen aus dem Tal Hinnom bei Jerusalem. Das ist dieses tief, markant eingeschnittene Tal außerhalb der Altstadt von Jerusalem. Und wenn Sie da das Tal hochgehen bis an das Ende, dort findet man das Grab aus dem 7. Jahrhundert vor Christus, in dem man diese 2 Silberrollen gefunden hat. Niemand konnte die öffnen, bis schließlich einer es doch geschafft hat. Und was ist darin? Ein Text, Bibeltext. Segen aus 4. Mose 6, der Priestersegen aus 4. Mose 6. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israel legen und ich werde sie segnen. Das wurde auf eine Silberrolle geschrieben, Loch rein und dann konnte man das so als Schmuck um den Hals tragen. Und das wurde dann ins Grab mitgegeben. Aber schauen Sie mal, aus dem 7. Jahrhundert vor Christus, das ist also nochmals ein halbes Jahrtausend älter als Qumran. Und ich habe das verglichen. Jeder Buchstabe identisch mit dem Mittelaltertext. Einen Unterschied gibt es. Bei dem Wort Jevarechcha, segne dich, Jevarechcha, da kann man, wenn man Platz sparen will, kann man das Ch nur einmal schreiben. Aber im hebräischen Text ist es zweimal. Jevarechcha. Ja? Zweimal. Chacha. Aus Platzspargründen könnte man das weglassen, denn man kann das für eine Doppelaussprache benutzen. Und das ist so auf der Rolle. Und sonst jeder Buchstabe identisch, sogar die Orthographie. Also fantastisch. Und das ist sowieso speziell, denn das Wort Shalom ist dort mit einem Vokalbuchstaben, Wav, für das O eingesetzt. Und das erstaunt im 7. Jahrhundert. Aber es entspricht genauso dem masoretischen Text im Mittelalter. Gut, man kann sagen, das ist ein kleiner, kurzer Text. Ja, aber es ist so eine Stichprobenkontrolle. Und Stichprobenkontrollen sind wichtig und können doch wichtigen Aufschluss geben. Übrigens, im Tempel, bis ins Jahr 70, jeden Tag mussten Priester da auf den Treppen vor dem Eingang ins Tempelhaus stehen, nach dem Morgenbrandopfer, und das mit Händen über dem Kopf mussten sie segnen. Yevarechecha Adonai ve'yishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chunecha. Ja, und so weiter. Das haben Sie mal gehört, wie es tönt. Und das ist also dieser wunderbare Ausspruch, der eben bedeutet, Segen Gottes können wir nur haben in Verbindung mit dem Opfer. Ja, wurde immer in Verbindung mit dem Morgenbrandopfer gegeben. Und dieses Opfer wies eben hin auf das Opfer des Messias. Noch etwas zu Koran und Bibel. Der Koran sagt, dass das Alte Testament und das Neue Testament, Taurat und Injil, das sei von Allah gegeben worden. Aber die Juden hätten das Alte Testament verfälscht und die Christen hätten das Neue Testament verfälscht. Und darum stimmt es nicht mehr mit dem Koran überein. Und darum brauche es den Koran als das Siegel, das eben alles Frühere ersetzt, was die Christen und die Juden eben verfälscht haben. Das ist eine Behauptung. Die Bibel sei verfälscht worden. Und nun, 1947, ein 17-jähriger Beduine, sein Name Muhammad Aviv, also wie der Gründer des Islam, Muhammad, der Wolf, was sein Vater ziemlich wild war, hieß er der Wolf. Ja, und der entdeckt die ersten Manuskripte von Qumran und liefert als Muslim den größten archäologischen Beweis für die glaubwürdige Überlieferung des Bibeltextes. Die Bibel ist nicht verändert worden. Wir haben heute die gleiche Bibel, wie sie ursprünglich geschrieben worden ist. Und ein Muslim namens Muhammad, ist das nicht Ironie, liefert uns diesen Beweis, dass eben die Bibel nicht abgeändert ist. Und das hat natürlich eine Bedeutung für den Koran. Wenn der Koran sagt, die Bibel ist verfälscht worden und sie ist eindeutig nicht verfälscht worden, dann können Sie die Schlussfolgerung selber ziehen. Ja, und so stand es in der Jesaja-Rolle. Nun etwas zu messianischer Prophetie. Gerade Jesaja ist besonders gut überliefert. Mit der berühmten, vollständigen Jesaja-Rolle von Qumran. Ich kann Ihnen ganz genau zeigen, wo zum Beispiel das Kapitel 53 drin ist, diese Prophetie auf den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus, dem Messias. Und das ist doch schon fantastisch. Denn gerade in Jesaja gibt es besonders viele Prophezeiungen auf Jesus Christus hin. Aber das, was so ganz besonders zu Herzen geht, ist Jesaja 53. Und jetzt können wir beweisen, Jesaja 53 ist echte Prophetie. Wenn einer sagt, ja, dieses Kapitel wurde wahrscheinlich später hineingeschmuggelt. Nein. Wir haben ja eine Schriftrolle, die aus der Zeit vor Christus stammt. Und da ist Jesaja 53 drin. Ich habe es durchgelesen. Jeder Vers ist drin. Dann kann es ja nicht später hinzugefügt worden sein. Ein Bekannter von mir, ein Jude in Montreal, der ist aufgewachsen in einer orthodoxen Familie in Nordafrika. Der hat gesagt, das erste Mal in seinem Leben, als er Jesaja 53 las, in der hebräischen Bibel, hat sich gesagt, das ist unerhört. Da haben Leute aus dem Neuen Testament etwas hineingeschmuggelt in unsere jüdische Bibel. Echt? Das war seine Schlussfolgerung. Er wurde dann kam dann zum Glauben an Jesus Christus als Messias. Aber das war seine erste Reaktion. Unmöglich! Niemand hat da was reingeschmuggelt. Das war schon vorher drin. Ich lese etwas aus diesem wunderbaren Kapitel. In prophetischer Vergangenheitsform, also mit abgeschlossenen Zeitform wird prophetisch beschrieben, das ist ganz typisch im Hebräischen. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Und man muss wissen, gemäß dem Talmud spricht dieses Kapitel von dem Messias. Es gibt also keine Interpretationsprobleme. Babylonischer Talmud, Sanhedrin 98b. Dort wird gefragt, wie heißt der Messias? Wird gesagt, Menachem, der Tröster. Und auf andere Namen werden gegeben. Und dann heißt, sagt einer, Nagua, der Geschlagene. Und das ist genau das Wort in Jesaja 53, das für den Messias gebraucht wurde. Von Gott geschlagen und niedergebeugt. Da kommt's. Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Also nachdem er als Opfer gestorben ist, wird er nachher wieder leben. Auferstehung. Und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Das Kapitel fährt ein, sage ich Ihnen. Weil die meisten Juden haben das Kapitel nie gelesen. Es gibt ja ein Verzeichnis, die Haftara, der Kapitel, die in den Synagogen weltweit gelesen werden. Die fünf Bücher Mose, alle Kapitel werden gelesen und dann gewisse ausgewählte Kapitel aus den Propheten. Aber wenn man bei 5. Mose ist, kommt dann mal das Kapitel, wo man dazu liest, Jesaja 52. Und dann, nächster Sabbat, liest man Jesaja 54. 53 ist gerade draußen. Die meisten kennen das Kapitel nicht. Aber ich sage Ihnen, wenn Sie Gelegenheit haben, mit orthodoxen Juden und auch Liberalen zu sprechen, sagen Sie, haben Sie schon mal Jesaja 53 gelesen? Wer ist das? Die Rabbiner haben gesagt, das ist der Messias. In jeder Rabbinerbibel steht, das ist der Messias. Im aramäischen Targum wird eingefügt, der Messias. Und das fährt voll ein. Von den etwa 150.000 bekehrten Juden, die an Jesus Christus als Messias glauben, die meisten könnten Ihnen sagen, das hat eine Schlüsselrolle gespielt, Jesaja 53. Und das geht so richtig ins Herz hinein. Da sieht man, er musste sterben als der Gerechte für uns, die Ungerechten. Unsere Sünden tragen, das Gericht Gottes tragen, das wir verdient hätten in Ewigkeit, damit wir gerettet werden können. Aber gerettet werden können wir nur, wenn wir unsere persönliche Schuld im Gebet Gott bekennen, bereuen und dann dieses Opfer annehmen. Aber Jesaja 53 erklärt, der Messias wird sterben als Opfer, haben wir gelesen. Und so wurde klar, all die Opfer im Tempel bis ins Jahr 70, die wiesen hin auf den Messias. Das Judentum hat heute keine Opfer mehr, seit dem Jahr 70. Weil sie den Tempelberg nicht mehr haben, können sie den Tempel bis heute nicht da haben. Warum hat Gott ihnen diese Opfer weggenommen? Um zu zeigen, das wahre Opfer ist schon dargebracht worden. Vor den Toren von Jerusalem, auf Golgatha. Und ich schließe mit dem Drama der Rollen. 66 beginnt der Krieg der Römer gegen die Juden. Er dauert bis 73 nach Christus. Im Jahr 70 wird Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht und auch der Tempel. Mehr als 1 Million Juden kommen ums Leben. Hier sieht man Zerstörungsspuren von Jerusalem im Jahr 70 nach Christus. Und Qumran fiel im Jahr 68. Und bevor die Legion in Qumran war, haben die Leute von Qumran die Rollen aus der Bibliothek genommen und in den Höhlen versteckt. Die haben sich gesagt, wenn die uns umbringen, aber die Rollen, die sollen erhalten bleiben. Und darum gingen die in die Höhlen. Also damals, als schließlich der Staat Israel unterging durch die Gewalt von Roms Legionen, da hat man diese Rollen in den Höhlen versteckt. Interessant, nicht wahr? Und am 14. Mai 1948 wurde der Staat Israel gegründet, vor 70 Jahren. Ben-Gurion hat übers Radio verkündigt, hier Staat Israel, 2000 Jahre sind vergangen, wenn für Gott die Zeit gekommen ist, kann niemand ihm widerstehen. Und Gott hat gesagt in Hesekiel 36, 24, vor fast 2600 Jahren, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Das war vorausgesagt, dass die Juden wieder heimkehren aus aller Welt. Und sie sind aus allen 5 Kontinenten, 3 Millionen an der Zahl, heimgekehrt. Aus etwa 130 verschiedenen Ländern. Und nun das Interessante. Zur Zeit der Gründung des modernen Staates Israel holte man die wiederentdeckten Rollen aus den Höhlen. Ja? In Verbindung mit dem Untergang, die Rollen gehen in die Höhlen. In Verbindung mit der Wiedererstehung des Staates Israel, die Rollen kommen aus den Höhlen. Aber was das Ganze eben zu einem echten Drama macht, ist dieses. Die Rollen hatten es vorausgesagt. Der Untergang von Jerusalem und dem Tempel und in der Folge des jüdischen Staates, das war in 3. Mose 26, 31 vorausgesagt. Gott sagt zu seinem Volk, und ich werde eure Städte zur Öde machen und euer Heiligtum verwüsten und werde euren lieblichen Geruch der Opfer nicht mehr riechen. Die Opfer sollen aufhören. Und weiter im Text, und ich werde das Land verwüsten, dass eure Feinde, die darin wohnen, sich darüber entsetzen sollen. Euch aber werde ich unter die Nationen zerstreuen und ich werde das Schwert ziehen hinter euch her und euer Land wird eine Wüste sein und eure Städte eine Öde. Ab dem Jahr 70 geschah in einem jahrhundertedauernden Prozess die Verwüstung und Verödung des Landes. Aber es war wirklich so, vom Jahr 70 bis 1948, es gibt eine Blutspur durch alle Jahrhunderte hindurch von ca. 13 Millionen Toten unter dem jüdischen Volk. Da stand es, euch aber werde ich unter die Nationen zerstreuen. Ich werde das Schwert ziehen hinter euch her. Schrecklich, nicht wahr? Darum darf man diese Worte aus 3. Mose in den Synagogen nur mit gedämpfter Stimme vortragen. Und 5. Mose 28, 64. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Von Chile, Argentinien, bis nach China, Japan, Thailand, Indonesien und wirklich von Alaska, Kanada, USA bis nach Australien, Neuseeland. Von Schweden bis nach Südafrika. Von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und die Rollen hat es vorausgesagt, lange wird Israel keinen Staat mehr haben. Hosea 3, Vers 4. Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten. Und ohne Schlachtopfer. Danach werden die Kinder Israel zurückkehren und den Herrn ihren Gott und David ihren König suchen. Im Metzudat David, ein Kommentar in jeder Rabbinerbibel, wird erklärt zu diesem Vers, David, ihr König, bedeutet der Messias. Dann, wenn sie zurückkommen, dann beginnt die Suche nach dem Messias. Und sie werden sich zitternd wenden zu dem Herrn und zu seiner Güte am Ende der Tage. In der Endzeit. Das war alles in den Rollen gesagt, als man sie in die Höhlen tat. Aber auch das andere. Amos 9, Vers 14. Gott spricht, und ich werde das Schicksal meines Volkes Israel wenden, und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen und bewohnen, und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken, und deren Gärten anlegen und deren Frucht essen. Und ich werde sie in ihrem Lande pflanzen, und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. So prophezeit im 8. Jahrhundert vor Christus. Und dann weiter, Hesekiel 36, 24, noch einmal, und ich werde euch aus den Nationen holen, euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Da wird gleich noch erklärt, wem das Land gehört. Ja, die UNO weiß das nicht.
Und da steht's.
Die Rollen, die man rausgeholt aus den Höhlen, die sagen's. In euer Land bringen. Hier sieht man, der Messias, Jesus Christus, kam das erste Mal, hat über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament erfüllt. Und er starb als Opfer nach Jesaja 53 für unsere Sünden. Aber damals, die Masse des Volkes hat ihn abgelehnt. Und darum wurde das jüdische Volk aus dem Land herausgerissen, zerstreut unter alle Völker. Aber nach so langer Zeit der Zerstreuung, heute sehen wir, wie sie zurückkehren. Und die Bibel sagt, in der Zeit, wenn sie zurückkehren aus aller Welt und der Staat wieder entsteht, dann wird der Messias zum zweiten Mal kommen. Nicht mehr als der leidende Messias, sondern als der herrschende Messias, der dann sein Friedensreich auf Erden aufrichten wird. Und die lange Zwischenzeit war auch ganz wichtig, denn das sollte nach der Jesaja-Rolle die Zeit sein, in der die gute Nachricht von dem Messias unter allen Völkern der Welt verkündigt wird. Jesaja 49. Können Sie es nachlesen? Alles ein Plan dahinter. Und dieser Plan hängt sogar mit Archäologie zusammen. Ist schon fantastisch, ja? Und so möchte ich schließen, noch einmal mit Jesaja 40, Vers 8. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Ich möchte zum Schluss noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass wir dein Wort haben und dass Qumran eine so wunderbare Bestätigung ist dafür, dass dein Wort Gottes Wort ist und auch zuverlässig überliefert worden ist bis zum heutigen Tag. Danke, dass wir unseren Glauben voll auf dieses Wort abstützen können. Danke, dass dieser Glaube nicht ein Sprung ins Dunkle ist, sondern er ist bestätigt durch die erfüllte Prophetie, die so einzigartig ist und in keiner Religion vorkommt. Und danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist als der Messias, um für unsere Sünden zu sterben. Und wir bitten dich auch für alle unter uns, die noch nicht sagen können, dass sie Frieden mit Gott haben. Schenke ihnen diese Gnade, dich heute anzunehmen und mit ihrer persönlichen Schuld im Gebet zu dir zu kommen und dein Opfer als Messias vor den Toren Jerusalems für sich in Anspruch zu nehmen. Amen. Amen. Thank you.